finde, es ist so wichtig, den Kindern diese Fähigkeiten beizubringen und auch, dass es so motivierend sein kann. Also die Kinder hatten so viel Spaß daran und haben dann auch immer gefragt, ja, wann machen wir denn wieder mit dir Tablets?
Ja. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kreide und Korrelation, dem Podcast, in dem Lehramtsstudierende erzählen, was es heißt, im Rahmen des Praxissemesters Schule und Unterricht neugierig zu erforschen. Mein Name ist Lisa Niendorf und ich bin Dozentin an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und ich möchte von meinen Studierenden wissen, was haben sie untersucht, welche Erkenntnisse haben sie gewonnen und was nehmen sie eigentlich für ihre zukünftige schulische Praxis mit? Heute mit Nele, die sich eine sogenannte Coding-App im Mathematikunterricht angeschaut hat. Sie wollte herausfinden, ob der Einsatz einer Coding-App eine Auswirkung auf die mathematikspezifische Selbstwirksamkeitserwartung hat. Also das Vertrauen von SchülerInnen in ihre eigenen Fähigkeiten, mathematische Aufgaben erfolgreich lösen zu können. Also in meinen Augen eine sehr wichtige Sache und jetzt geht es los. Ich habe hier Nele sitzen, die ein ganz großartiges Forschungsprojekt umgesetzt hat. Sie studiert Grundschullehramt und hat untersucht, ob der Einsatz einer Coding-App, also so einer Programmierumgebung, Auswirkungen auf die mathematikspezifische Selbstwirksamkeitserwartung, ich finde das jedes Mal ein wahnsinniges langes Wort, oder eine Wortgruppe, von GrundschülerInnen hat. Liebe Nele, erstmal hallo an dich.
Hi.
Du hast dir das Thema Programmieren und Selbstwirksamkeit herausgesucht und mich würde da interessieren, programmierst du eigentlich selber in deiner Freizeit? Also ich muss sagen, ich habe bislang Programmieren noch in keinem LFP vorher gehabt. Und woher kommt dein Interesse dafür? Und hast du das Thema auch schon mal in deinem Lehramtsstudium eigentlich gehabt?
Ja, gute Frage. Also es war so, dass ich während meiner Schulzeit tatsächlich Informatik belegt habe und fand das super spannend, auch wie so Quelltexte funktionieren, wie eine Website aufgebaut ist. Das fand ich toll, habe das aber dann in meinem weiteren Leben auch nicht weiterverfolgt. Und dann war es so, dass wir im Lehramtsstudium im Forschungsfragenseminar im Mathematik, also im Mathematiklehrstuhl, auch einen kleinen Roboter programmiert haben. Das heißt, einfache geometrische Formen mit dem nachgezeichnet haben. Und das fand ich super spannend.
Kannst du Webseiten selber programmieren mittlerweile?
Nee, leider nicht.
Schade.
Aber da gibt es gute Websites, glaube ich, für die einen da gut anleiten.
Ja, sehr, sehr spannend. Genau, also bestimmt kennen viele von den HörerInnen diese App gar nicht. Ich habe jetzt auch nur ganz grob erwähnt, Programmier-App. Deswegen erklär doch einmal bitte ganz kurz, was diese Coding-App heißt, die Scratch Junior eigentlich ist und wofür setzt man sie denn so ein?
Also es gibt ein etwas komplexeres Programm, das heißt Scratch. Und Scratch Junior ist quasi die vereinfachte Variante davon. Und es handelt sich um eine Programmierumgebung, wo man eine Figur animieren kann, also zum Beispiel einen gewissen Weg ablaufen lassen kann. Figuren können miteinander agieren und das funktioniert so, dass man eine kleine Blockprogrammierung baut. Also das ist auch relativ intuitiv, also eigentlich auch für Kinder von 5 bis 8 Jahren so ungefähr angesetzt. In unserer Lernumgebung haben wir ja Viertklässler untersucht. Und da haben wir quasi Labyrinthe gebaut und die Kinder mussten diese Figuren durch diese Labyrinthe durchlaufen lassen.
Ach, spannend. Und kann ich mir das so als 3D-Modell vorstellen?
Das wäre so cool gewesen. Also das hatten wir irgendwie auch beim Bauen irgendwie manchmal gedacht, dass das cool gewesen wäre, wenn das 3D gewesen wäre. Aber es ist halt nur so möglich, dass es zweidimensional ist und dass die Figur dann da quasi durchläuft.
Also durchläuft, ja. Okay. Und in deinem Bericht hast du ja so von Computational Thinking gesprochen oder geschrieben. Was ist denn das genau für eine Fähigkeit? Weil das ist, glaube ich, auch nochmal eine etwas neuere Kompetenz. Mhm. Vielleicht kennt man die noch nicht ganz so. Und warum bist du davon ausgegangen, dass das eigentlich einen Zusammenhang mit der Selbstwirksamkeitserwartung haben könnte?
Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal zum Computational Thinking. Das besteht aus mehreren Fähigkeiten, aber ich würde sagen, die Kernaspekte, die für meine Lernumgebung und für meine Forschung jetzt wichtig waren, ist die Problemlösekompetenz und das algorithmische Denken. Problemlösekompetenz könnte ich vielleicht mal an so einem Beispiel erklären. Also die Kinder haben zum Beispiel auch die Aufgabe, dass sie einen Code, der fehlerhaft ist, untersuchen, schauen, wo ist der Fehler, bis zu welchem Punkt in der Codierung läuft die Figur, perfekt durch das Labyrinth und wo läuft sie dann durch die Mauer? Dass sie genau diesen Kern, genau diesen Schritt quasi finden und dann den Code da auch auseinanderbauen. Und eigentlich geht es auch bei dem algorithmischen Denken darum, dass du ein Problem in kleinere Schritte unterteilst und dann halt zu der Lösung kommst. Und das steht dann auch im Zusammenhang mit der Selbstwirksamkeitserwartung. Also wenn man dann so ein Erfolgserlebnis hat, das sich dann halt auch darauf übertragen lässt, hey, ich kann das und ich, genau, kann dann in dem das auf andere Probleme dann halt auch übertragen.
Ja, super gut, ja. Das heißt, wenn die Kinder, weiß ich nicht, in einem halben Jahr an einem ähnlichen Problem sind, haben sie halt nicht mehr dieses Gefühl von, ich weiß nicht, wo der Fehler ist, ich komme nicht weiter, sondern denken dann vermutlich eher, auch wenn ich jetzt sehe, da ist ein Fehler drin, weiß ich, wie ich ihn lösen kann. Okay, jetzt würde ich gerne konkret zu deiner Studie kommen. Du hast 2 vierte Grundschulklassen mittels eines Fragebogens untersucht und das in einem Prä-Post-Design. Ne, das mag vielleicht auch für einige Studierende neu sein. Grundsätzlich bedeutet das, es erfolgte eine Erhebung zu 2 Messzeitpunkten. Meine Frage an dich ist, wie genau bist du da vorgegangen? Also wie hat sich so diese 2 Messzeitpunkte, haben sich die so verhalten? Und warum eigentlich 2 Messzeitpunkte und wie viel Zeit lag auch zwischen den Messzeitpunkten?
Ja, also die Studie ist ein bisschen größer ausgefallen, weil es auch Teil meiner Masterarbeit war. Letztendlich sind das sogar 2 Klassen, die wir untersucht haben, aber es haben nicht alle Kinder eingewilligt und deswegen hatten wir jetzt insgesamt 35 Kinder, die wir untersuchen konnten. Und im Zuge der Masterarbeit haben wir diese Lernumgebung halt auch selber entwickelt. Auch die Evaluation der Intervention, die es dann ja quasi in der Studie ist, haben wir untersucht. Und ja, wir fanden es einfach unheimlich spannend herauszufinden, wie diese Lernumgebung wirkt. Und dazu muss man einmal schauen, okay, wie haben die Kinder sich vorher eingeschätzt und wie haben sie sich später eingeschätzt? Im Zuge des LFPs haben wir andere Konstrukte abgefragt. Und
wie viel Zeit lag jetzt zwischen den beiden Messzeitpunkten? Also wie viele Wochen, Tage?
Also insgesamt haben wir 2 Wochen mit den Kindern gearbeitet. Das waren 4 Schulstunden. Also zunächst, also bei dem Konstrukt des Computational Thinkings ist es auch so, dass man erstmal analog startet. Also dann haben wir eine Partnerarbeit gemacht, auch an den Tablets wurde in Partnerarbeit im Tandem gearbeitet. Und da bei der ersten Stunde war es so, dass wir ein Kind hatte, welches geplant hat und das andere hat gezeichnet. Und dann war es so, dass das planende Kind kleinschrittig das andere Kind durch ein Labyrinth führen musste. Also dass man einmal schon das Prinzip verstanden hat, wie leite ich überhaupt eine Figur? Weil das ist ja genau das Programmieren, eine ganz präzise Beschreibung von also zum Beispiel eine Wegbeschreibung oder was diese Figur halt auch tun soll.
Ich habe gerade Lust aufs Programmieren bekommen. Ich habe schon ganz lange, also immer wenn ich auf Instagram bin, dann sehe ich immer ständig irgendwelche Werbungen von hier mit dieser App lernst du programmieren. So Programmier-Apps halt auch, wo man das so Step-by-Step dann beigebracht bekommt. So ein bisschen Lust habe ich immer wieder drauf. Vielleicht warst du heute der Startpunkt, dass ich das wirklich mal auch auf die Agenda-Liste setze. Aber ich habe immer schon so viele Hobbys. Ne? Ich habe ja das Problem, dass ich mich dann da so verzettel. Aber gut, zurück. Zurück zu deinem Thema. Ja, vielleicht hast du auch jetzt bei ganz vielen anderen Zuhörenden gerade die Lust geweckt, sich entweder selber mit dem Programmieren zu beschäftigen oder das eben in ihren Informatikunterricht mit einzubauen. Das wäre natürlich toll. Aber kommen wir jetzt zu deinen Ergebnissen. Also die Kinder haben ja zum 2. Messzeitpunkt bei dir ihre Selbstwirksamkeitserwartung ein bisschen negativer eingeschätzt. Das war beim Lesen des Berichtes erstmal so hoppala. Also ich fand das jetzt nicht logisch erstmal so für mein erstes Verständnis, wobei da aber auch die Werte ein bisschen mehr gestreut haben. Das heißt, die Standardabweichung war schon auch höher als zum Messzeitpunkt 1. Weißt du, woran das liegen könnte? Dass also nicht wie gedacht, ja super, die Kinder werden zuerst gemessen, dann nehmen sie die Coding, also dann benutzen sie die Coding-App und dann geht die Selbstwirksamkeitserwartung durch die Decke. Dem war ja nicht ganz so. Weißt du, hast du Ideen, woran das liegen könnte?
Ich hatte es mir auch so ein bisschen erhofft, dass man das an den Ergebnissen sehen könnte. Aber also eigentlich ist es ja kein signifikanter Effekt gewesen. Also es gab eine Verringerung von den Mittelwerten, ich glaube von ungefähr 1,2%. Also es war extrem gering.
Also eigentlich ist es gleich geblieben, könnte genau. Man ja sagen, oder? Statt dass es genau. Sich verringert hat. Also schon auch verringert, aber eher gleich.
Da wir die Mittelwerte uns angeschaut haben, konnte man das ja nicht für jeden einzelnen Schüler anschauen. Also ich hatte auch in dem Bericht nochmal so Streudiagramme dargestellt, wo man auch sah, bei einzelnen Schülern gab es ganz extreme Unterschiede. Also, dass in der Prätestung ein Schüler sich viel besser eingeschätzt hat als bei der Posttestung. Und ich glaube, das wäre in dem Falle auch einmal nochmal extrem spannend gewesen, sich das nochmal anzuschauen. Also, dass man vielleicht so ein Mixed Methods Design macht, also ein Interview noch zusätzlich führt, weil eigentlich ist es ja so, dass diese, also insbesondere, das sind zwei Kinder gewesen, die extrem rausgefallen sind, die haben natürlich die Mittelwerte auch sehr runtergezogen. Also wenn ich die vielleicht ausgeschlossen hätte, das hätte man natürlich auch nochmal berechnen können, dann wäre vielleicht das Ergebnis besser in Anführungszeichen gewesen.
Ja, ich glaube, das ist auch gerade das, was man dann auch mitnimmt, auch für seine pädagogische Praxis. Später kannst du ja einfach dann mit deinen Kindern, also mit den SchülerInnen, die du ja dann sowieso in dem Klassenverbund hast, ja einfach auch damit, also mit den Kindern dann auch sprechen und fragen, hey Tim, guck mal, bei der ersten Erhebung hast du dich so eingeschätzt und jetzt so, was ist denn da passiert bei dir? Weiß ich nicht, hast du die Fragen nicht gut verstanden oder fühlst du dich jetzt irgendwie weniger sicher, seit wir die App ausprobiert haben? Was ist denn da mit dir und bei dir passiert? Und ich glaube, das ist ja auch dieses Schöne durch dieses LFP, dass man erfährt, was die Stärken von Forschung sein können, aber eben auch die Schwächen und wo man dann noch weiter ansetzen müsste. Und das hast du ja gerade gut dargelegt. Und gerade dann, wenn es ja vorrangig ja auch um deinen eigenen Unterricht geht. Ne? Also es geht ja vorrangig darum, wenn du später in der Schule bist, sollst du mit Hilfe dieses LFPs so bestimmte Techniken erworben haben, wie kann ich meinen Unterricht überprüfen? Und wie kann ich den Unterricht für meine SchülerInnen besser machen? Und da geht's ja nicht darum, signifikante Effekte für alle Schulen zu finden, sondern ja eigentlich nur eine Aussage erstmal über deine Klasse zu treffen. Und da kann man dann eben da genau dann ansetzen und sagen, hey Tim oder Lara, lass uns doch mal kurz zusammensetzen, was ist denn hier eigentlich passiert? Wir kommen jetzt zum Forschungsprozess, meine Lieblingskategorie. Welcher Prozess hat dir denn beim Forschen am meisten gefallen und welcher hat dich richtig dolle genervt? Wir spielen hier das Spiel Kiss, Marry und Kill. Kiss heißt, boah, fand ich gut, also war ein Schmatzer. Kill, nie wieder. Und Marry, für dich heiraten.
Ja, ich fand das ganz spannend. Also du hattest mir die Fragen ja auch vorab einmal zugeschickt und dann dachte ich schon so, was ist denn da jetzt mit gemeint? Also bei Kiss, da dachte ich so, die Erarbeitung von der Theorie fand ich, erst dachte ich so, oh, das ist echt super trocken, aber ich habe das Gefühl, dass ich da super von profitiere. Also auch gerade im Hinblick auf meine Masterarbeit jetzt, ich gehe irgendwie ganz anders mit Texten und auch mit Studien um. Ich weiß jetzt einfach, ja, ich weiß jetzt.
Voll schön. Oder da wirklich, das blüht.
Ja, ich weiß es einfach besser zu lesen. Und das ist ja für mich später auch super wichtig. Also, dass ich dann auch zum Beispiel, keine Ahnung, Unterrichtsstörungen besser deuten kann. Was sind da gute Sachen, oder gute Effekte, positive Effekte, die ich da benutzen kann und vielleicht auch selber in meinen Unterricht übertragen kann. Also, das fand ich auf jeden Fall ganz gut. Also das war KISS. Kill war die Dateneingabe.
Ja, glaube ich.
Also es waren ja in Anführungszeichen nur 35 Fragebögen, aber trotzdem muss man jedes Item da einmal eintippen und das war irgendwie so. Und Mary? Ja, also ich würde sagen, Erprobung und Evaluierung der Lernumgebung, also diese Intervention, also diese Durchführung, aber das ist halt, ich finde schon, dass es Teil des Forschungsprozesses ist, wobei ja, der Forschungsprozess eher so die Rahmung, würde ich sagen, beschreibt.
Genau, ich frage auch immer noch gerne danach, wenn man nochmal von vorne anfangen könnte, was würde man besser machen? Denn ich finde, zum Forschungsprozess gehört eben auch zu reflektieren, was nicht so gut lief und was vielleicht man noch verbessern könnte. Und wenn du jetzt diese Studie nochmal durchführen würdest, würdest du nochmal einen Fragebogen machen? Eher Interviews? Würdest du einen anderen Fragebogen verwenden? Beides? Natürlich immer auch in Abhängigkeit davon, wie viel Kapazitäten man hat, aber wie wärst du da vorgegangen?
Also ich glaube, ich würde ein Mixed Methods Design machen, also qualitativ und quantitativ miteinander verbinden, weil das die besten und, also ich würde sagen, auch die validesten Ergebnisse eigentlich bringt. Und ich würde wahrscheinlich einen anderen Fragebogen wählen. Also als ich dann richtig in die Theorie nochmal eingestiegen bin, habe ich eine ganz tolle Arbeit gefunden, die die Selbsteinschätzung zu den Programmierfähigkeiten abgetestet hat. Und da gab es dann solche Items wie, ich verstehe Programmieroberflächen gut. Und das ist ja etwas, also ich glaube, das hätte einfach besser zu unserem Programmierthema gepasst.
Ja, ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also, naja, aber also zumindest könntest du das ja vielleicht dann auch mal ausprobieren, falls du noch Lust hattest oder falls du noch Lust hast, das später dann in der eigenen Schulpraxis nochmal umzusetzen. Mhm. Dann weißt du, hey, ich glaube, ich nehme einen anderen Fragebogen und probiere das mal aus.
Ja, stimmt, das wäre spannend.
Ja. Okay, gerne die letzten beiden Abschlussfragen. Und zwar eher so zu deiner forschend reflexiven Haltung jetzt nach diesem Praktikum. Und haben dich deine Ergebnisse eigentlich überrascht oder matchte das so auch mit deinen Beobachtungen? Also du warst ja mit dabei in diesen 2 Wochen, in diesen 4 Unterrichtsstunden. Du hast die Kinder ja erlebt, du hast die begleitet. Hast du gemerkt, ja doch, das hat sich so ein bisschen mit meinem Bauchgefühl, mit meinen Beobachtungen überlappt? Oder hast du beim Auswerten gemerkt, Heidewitzka, also wie ist das ja zustande gekommen?
Ja, das Zweite. Also ich hatte mir schon erhofft, dass man wirklich einen signifikanten Effekt sieht. Aber nun gut, also ich habe auch dann darüber nachgedacht, inwiefern ein Viertklässler, eine Viertklässlerin sich so gut reflektieren kann, diesen Prozess so gut reflektieren kann. Das könnte ein Grund dafür gewesen sein, dass es nicht so gut funktioniert hat.
Ja, und möglicherweise auch noch der Zeitraum. Also gerade so Selbstwirksamkeitserwartungen bilden sich ja wirklich über lange Zeit heraus. Und ich glaube, dass diese 4 Unterrichtsstunden, diese 4 Wochen hast du gesagt? 4 Wochen?
Nee, 2 Wochen, 2 Wochen, 4 Unterrichtsstunden.
4 Unterrichtsstunden vielleicht einfach wirklich noch nicht ausreichend waren, wie du gerade gesagt hast, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich selber zu reflektieren, ihre eigene Selbstwirksamkeit auch erstmal zu begreifen, auch zu verstehen. Von daher würde ich da vielleicht erstmal ein Fragezeichen setzen und sagen, woran es lag, können wir noch nicht ganz wissen. Aber vielleicht könnte Folgeforschung diese App, Coding Scratch, einmal auch in einem etwas längeren Zeitraum mal beobachten und da begleiten und dann die Kinder da eben befragen. Und die letzte Frage. Was würdest du Lehramtsstudierende mit auf den Weg geben, die jetzt oder auch Lehrkräfte im Schuldienst, die sich jetzt für diese Coding-Apps interessieren? Also was wäre jetzt so noch der Rat, den du mitgeben könntest?
Ich würde den Lehrern mitgeben oder Lehrerinnen und Lehrern mitgeben, dass man das nicht nur im Matheunterricht machen kann, sondern auch im Sachunterricht, dass informatische Bildung super wichtig ist für Kinder, auch im Hinblick auf die Zukunftskompetenzen. Und das ist aber auch ein ganz anderer Lernprozess ist. Also man ist eher, hat eher so eine begleitende Funktion und man muss sehr gut über Regeln sprechen. Also es war dann zum Beispiel auch so, dass manche Kinder, als wir das erste Mal die Tablets benutzt haben, es ist einfach eine neue Methode, die man mit den Kindern auch einüben muss, erstmal Selfies gemacht haben. Und dann dachte ich nur so, okay, das ist jetzt nicht das, was wir genau vorgesehen hatten. Aber dass es dann einfach auch klare Konsequenzen gibt und zum Beispiel haben wir das dann auch eingeführt, immer wenn jemand oder wenn ich was erklären wollte, dass die Kinder einmal die Tablets zu mir gedreht haben, dass ich einmal die Screens gesehen habe und dann wusste, okay, jedes Kind hat wirklich die Aufmerksamkeit auch bei mir. Ich finde, es ist so wichtig, den Kindern diese Fähigkeiten beizubringen und auch, dass es so motivierend sein kann. Also die Kinder hatten so viel Spaß daran und haben dann auch immer gefragt, ja, wann machen wir denn wieder mit dir Tablets?
Ja, es ist halt deren Zukunft. Oder es ist nicht nur deren Zukunft, es ist ja ein Teil ihrer Lebensrealität. Und Schule muss es schaffen, die Kinder eben in ihrer Lebensweltrealität oder in ihrer Lebensrealität abzuholen und zeitgleich sie aber auch darauf vorzubereiten, was eben in ihrer Zukunft dann relevant sein wird. Und ich meine, Programmieren ist wohl eines der Zukunftsskills, die man haben sollte. Denn wenn man sich heutzutage anguckt, wie viele Unternehmen ProgrammiererInnen suchen und händeringend gesucht werden, ist es auf jeden Fall etwas wirklich Wichtiges und kleine Randnotiz, wenn man sich ja auch noch überlegt, wie viele Programmierer es gibt im Vergleich zu Programmiererinnen, ist das ja auch nochmal toll, dass gerade auch Kinder im jungen Alter schon daran geführt werden oder dahin geführt werden, dass auch Mädchen gut programmieren können. Und nicht erst eben, dass sich das im Laufe der Biografie dann ausbildet, weil sich Jungen aufgrund von Stereotypen eher mehr für Programmieren interessieren. Genau. Nele, das war schön.
Ja, es hat Spaß gemacht. Danke.
Das freut mich sehr. Ich freue mich total, diesen tollen Bericht gelesen zu haben. Ich freue mich, dass du mir auch nochmal neue Impulse heute mitgegeben hast, aber auch in dem Bericht mit dieser Programmier-App. Ich kannte die selber nicht. Und ich habe manchmal noch die Abschlussfrage, bleibst du noch weiterhin Lehrkraft? Hast du vor, in Schuldienste überzugehen?
Ja. Definitiv.
Wunderbar. Dann haben wir, liebe deutsche Schullandschaft, wieder einen neuen Gewinn bekommen. Danke fürs Zuhören.